Hallo Alex.
Hallöchen, Danny.
Wir haben so lange nicht mehr aufgenommen. Ich muss selber noch mal sagen, hier sind die Ostkinder, der Podcast, der sich mit unserer Jugend beschäftigt im Osten und was sie aus uns heute gemacht hat. Haben wir lange nicht mehr gesagt. Und weil es so schön ist, dachte ich, spiele ich auch mal das romantische Intro. Möchtest du es hören?
Sehr gerne.
Irgendwie ein bisschen einschlägig. Ich fange einfach schon mal an zu reden,
ja.
Damit die Leute nicht also wirklich entsetzen.
Also so richtig in Wallung gerät man da jetzt.
Aber das habe ich selber eingespielt mal vor 4 Jahren mit.
Ja.
Also Wahnsinn, was ich alles so kann.
Ja.
Und dann also vergesse.
Nichts gegen deine Musikkunst, aber wir wollen die Leute ja nicht langweilen und vor allen Dingen nicht einschläfern.
Das stimmt. Da hast du sowas von recht. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Wir haben ein bisschen ausgesetzt. Wir hatten ja 50 Folgen und dachten, geil, 50 Folgen. Und dann hat uns das so mitgenommen, dass wir danach einfach nichts mehr gemacht haben.
Wir haben erstmal ein Sabbatical von unserem Podcast gemacht. Aber ja. Wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr mehr zu machen. Und ich habe das jetzt extra gesagt, damit wir daran gemessen werden können. Außer, dass wir natürlich sagen, wie viel.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. So fangen wir an. Wann haben wir überhaupt das letzte Mal aufgenommen? Am 21.11. Toll. Und dann, oh ja. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was wir schon erzählt haben, was nicht. Deshalb lassen wir uns persönlichen Sachen alle weg. Außer, dass ich eins von dir wissen wollte, du hast ja Super Bowl geguckt. Du bist ja seit Jahrzehnten Football-Fan.
Das stimmt. Ich habe also den ersten Super Bowl noch geguckt, beziehungsweise American Football, als es noch Premiere gab.
Wahnsinn.
Da, wo ich nie verstanden habe, was dieser komische Schlüssel eigentlich in der Werbung war, weil damals hatten die ja auch Pay-TV eingeführt und niemand wusste, was eigentlich Pay-TV bedeutet. Und dann gab es irgend so einen weißen Schlüssel mit irgendwas und ich wusste nicht, wo man den reinstecken soll. Also, dass es dazu ein Gerät gab, haben sie in der Werbung nie erzählt. Manchmal haben sie eben Football einfach so gezeigt.
Ich habe auch eine Schulfreundin damals gehabt, das muss 92, 94 gewesen sein, die Premiere hatte und die hat mir ab und zu was aufgenommen. Ich habe es auf VHS dann geguckt und ich habe mich gefühlt wie so der härteste Raubkopierer, wie ich es gehört habe. Es steht mir gar nicht zu.
Und es gibt noch eine zweite Sache, die ich mit Premiere verbinde und das ist Kalkofes Mattscheibe.
Ach, stimmt, richtig.
Weil das war nämlich freigeschaltet. Also wahrscheinlich hat das Premiere damals gemacht, um Werbung für Premiere
jetzt
zu machen.
Jetzt erinnere ich mich, stimmt. Ich habe ja Kalkofe immer geguckt, Mensch, das war ja meine Sendung.
Ja, meine auch.
Stimmt, das war Premiere, kam das aber für Fry, genau. Ja. Und
das
ganz
war
selten war das
in der Weiß. Das Switch der 90er sozusagen.
Okay, wir schmeißen alles um, weil ich habe ja ein Wort mitgebracht und ich habe hier einen Zettel. Und ich habe 2 Wörter aufgeschrieben, wo ich den ganzen Tag nicht entscheiden könnte, welches von den beiden ich nehme. Und wir machen jetzt Premiere einfach zum Wort. Ich merke, ich habe sehr viel zu erzählen. Und ehe wir jetzt privat erzählen, und dann ist das Wort für mich, machen wir das jetzt einfach. Was hältst du davon?
Sehr gerne. Also,
meine anderen beiden Wörter sind allerdings so gut. Nee, das darf ich
nicht. Nicht zeigen, ja.
Wirklich, ich hatte eben gedacht, ich lass dich entscheiden. Also ich zeige dir das so und du sagst oben oder unten. Und ich hätte das gemacht, weil beide brennen mir auf der Seele. Aber dann warten wir halt noch.
Na gut.
Wird keine 6 Monate dauern.
Danny, welches Wort hast du denn heute mitgebracht?
Ich habe das Wort Premiere mitgebracht. Das war ein Fernsehen. Ja, aber ich finde es gut, weil ich mich direkt daran denken, dass ich so ganz spannend war als Kind und bis heute. Da erinnere ich mich jetzt erst dran, dass ich erwachsen bin, weil ich es nie in Frage gestellt habe. Ich habe damals immer gedacht, ab und zu passiert es nämlich. Wer das nicht mehr kennt, wer zu jung ist dafür, oh Gott, dass ich sowas mal sage. Oh Gott, ich bekreuzige mich gerade. Premiere, wenn du das Bild, das war ja analog, nicht digital verschlüsselt, sondern analog. Das heißt, du hast damals die Krissel gesehen. Der Ton war in der Regel noch da, aber das Bild war verkrisselt. Was ganz spannend. Wieso diese Ameisen, die es heute nicht mehr gibt, ne? Wenn so ein Analog-Signal. Und ab und zu haben die vergessen, dachte ich als Kind, Filme zu verschlüsseln. Da kam auf einmal Stirb langsam und ich dachte, die haben das vergessen zu verschlüsseln, jetzt kannst du das gucken. Und heute, wo ich erwachsen bin, denke ich, aber das haben die mit Absicht gemacht, in einem noch mal mehr reinzuziehen, weißt du?
Absolut. Und ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe eine ähnliche Erinnerung. Ich habe mich damals immer gefreut, wenn was unverschlüsselt war. Mhm. Und lange Zeit stand das ja gar nicht in der TV-Zeitschrift. Irgendwann haben die das dann auch verändert, dass man sehen konnte, okay, das ist unverschlüsselt, so wie Kalkofes Mattscheibe oder American Football-Spiele am Sonntag meistens. Und ja, und das war dann auch so, aber dieses, das hatte ich fast vergessen, dass man ja den Ton hören konnte. Mhm. Aber man das Bild eigentlich nicht richtig sehen konnte, also dass es alles so rauschend war. Total eigentlich witzig, weil manchmal habe ich nämlich trotzdem den Film geguckt.
Ich auch.
Im Grunde genommen.
Und vor allem, was ich geguckt habe, das habe ich auch 30 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht, wie lustig das gerade ist. Wir hatten nämlich damals im Ferienhäuschen, was du ja kennst, das Häuschen im Wald, Satellitenschüssel nach der Wende. Und da gab es ja die ganzen internationalen Sender. Und auf Sky Sports lief immer Wrestling. Ich war ein großer Wrestling-Fan, wie alle werdende Kinder in der Zeit. Jungs vor allem, glaube ich. Und ich habe dann teilweise Wrestling geguckt, weil ich kannte ja alle die Auftritte, die Musik, wie sie machten, den Kommentar. Verstand ja einigermaßen Englisch dann auch in der 6., 7. Klasse. Ich weiß nicht, so mit 13 oder so muss ich da gewesen sein. Auf dem Teppich lag und verschlüsselt Wrestling geguckt habe. Und die Bilder kamen halt in meinem Kopf. Der Ton hat irgendwie gereicht. Das fand ich total spannend. Und da war es auch manchmal der Fall, wo man so dachte, da haben die vergessen zu verschlüsseln. Dann lief das noch so eine Viertelstunde unverschlüsselt.
Also im Grunde genommen haben wir eigentlich damals schon Podcasts gehört.
Wir haben Podcasts gehört. Wir hätten es erfinden können. Wir wären heute reich und berühmt. Ja, wir können heute ein amerikanisches Land bestimmen mit unseren Milliarden. Und haben alles den Bach hinuntergehen lassen. Ah ja, Premiere, das war toll.
Habt ihr eigentlich eine TV-Zeitschrift bei euch zu Hause gehabt?
Ja, wir hatten immer die TV-Movie, traditionell. Und ich hatte ein großes Hobby und es gibt so Sachen, kennst du das, wenn man so an Sachen hängt und dann sind sie auf einmal weg und man denkt sich einerseits, warum, zweitens, wieso die ganze Mühe und drittens, ach, hätte ich es doch mal aufgehoben. Und zwar habe ich nämlich aus jeder TV-Movie, haben wir das schon mal erzählt hier im Podcast? Keine Ahnung. Aus jeder TV-Movie habe ich hinten die letzte Seite rausgeschnitten, weil da waren immer die 10 Dinge, die sie wissen sollten, über. Kannst du dich erinnern? Hattet ihr das? Nee. Du hast wahrscheinlich TV-Spielfilm. Du warst so eine TV-Spielfilm-Familie.
Wir waren TV-Spielfilm.
Ist, dann haben wir das nämlich doch schon mal hier erzählt, weil es kommt mir so bekannt vor. Weil was nämlich hinten in TV-Spielfilm drin war, war lange auch Kalkofe, ne? Der hatte da eine Kolumne.
So ist es. Und mein Vater hat immer Kalkofes Kolumne ausgeschnitten.
So, und meine ausgeschnittenen Dinge existieren nicht, deine noch? Deine Kalkofe-Ausschnitte, hast du die noch?
Die sind hundertprozentig noch da, ja.
So, die versteigern wir, wenn wir berühmt sind. Ja, da haben wir uns definitiv schon mal drüber unterhalten, deshalb kürzen wir es ab. Aber Premiere noch nie. Ach, es war auch so anders als heute. Man ist ja so, weil Premiere hat ja, glaube ich, Premiere 1, 2 und 3, wenn ich mich so erinnere. Die hatten so 2 Sender, meine ich, oder 3, die reserviert waren. Und es war ja nicht wie heute Streaming. Da habe ich auch total vergessen, sondern da lief ja, wenn, ich habe jetzt das Beispiel Stirb langsam 3, weil das hat mir damals meine Schulfreunde mitgebracht, erinnere mich, deshalb ist die Erinnerung so präsent. Da lief ja dann 6-mal am Tag, ne? Also es gab ja nicht Streaming, sondern der hieß dann, Stopp langsam, läuft um 18 Uhr, auf dem zweiten Seite um 19 Uhr, da fing der um 21 Uhr, und dass du immer relativ sicher warst, du kannst den ganzen Film gucken, und der lief dann halt 10-mal am Tag. Weil du musstest ja linear gucken, du konntest ja nicht einsteigen, wann du wolltest, wie heute.
Da bist du aber derzeit sogar noch ein bisschen, nee, ist man dann voraus, wenn man in die Geschichte zurückguckt. Es war nämlich so, dass Premiere am Anfang, als es analog war, eben nur einen einzigen Kanal hatte.
Ja.
Und danach gab es irgendwann tatsächlich diese digitalen Kanäle, wo es dann mehrere gab. Die hatten doch auch einen anderen Namen irgendwann. Die hießen dann gar nicht mehr Premiere,
Sky. Sondern
wurde es dann, nicht direkt zu Sky? Wurde es dann schon zu Sky? Also irgendwie hatten die Namenwechsel. Aber ich würde jetzt, ich glaube, vor Sky gab es noch mal was anderes. Also, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Ich google es jetzt live.
Hier wird nicht gegoogelt, das ist unsere Erinnerung, die sollen es die Hörerin drauf auf.
Ach so, und während ich google, kann ich noch sagen, falls es noch nicht klar ist, ich habe aber für TV-Movie mein erstes Praktikum im Journalismus gemacht.
Echt?
Ja, ich wollte bei TV-Spielfilm arbeiten. Hatte sogar
in Hamburg,
eine,
oder was?
Ja, in Hamburg. Und hatte eine Einladung von denen bekommen und von TV-Movie. Aber TV-Movie hat doppelt so viel gezahlt. Die haben nämlich 1.000 D-Mark damals
1.000
pro Monat. Ja, die waren richtig gut bezahlt. Also der Heinrich Bauer Verlag war zwar bekannt eigentlich für Billigzeitschriften, aber das Praktikum haben sie besser bezahlt.
Gut, das wusste ich nicht. Jetzt habe ich exzessive Fragen, die mich seit 30 Jahren quälen. Programmzeitung. Sitzen da arme Tropfe, die von den Sendern so Listen kriegen, müssen das alles abtippen oder liefern die Sender oder damals das schon so, dass man das in ein System einpflegt? Wie funktioniert sowas? Wie funktioniert Showview? Wer sucht die kleinen Bildchen dazu aus? Wer schreibt die lustigen kleinen Texte und die 20.15 Uhr Sachen, die laufen? Und jetzt du. Und wer vergibt diese roten Sterne mit roter Stern, gelber Stern, Überraschungstippstern? Wie läuft sowas ab?
Also ich habe in einer Online-Redaktion gearbeitet, was damals übrigens im Jahr 2000 wirklich total was Neues war. Und TV-Movie war da sehr bekannt für. Und zum Beispiel so über Soaps, da habe ich dann zum Beispiel geschrieben, ohne dass ich die Soap-Folgen jemals gesehen habe. Sondern es gab immer kurze Zusammenfassungen von RTL, zum Beispiel für die neueste Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und dann habe ich daraus sozusagen meistens kürzere Texte gemacht. So ähnlich lief das dann ab. Es gibt sogar eigene Redaktionen, die sich nur um das kümmern, was du gerade beschreibst. Ob das heute noch so ist, nee, ich glaube sogar heute ist es eher sogar so, dass die einmal das schreiben und verkaufen das an Zeitungen, Zeitschriften und wie auch immer.
Ah, dass dann, die das einkaufen. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Ja, so ja. Ist es auch, macht es auch viel sinnvoller.
Ja, und ich habe jetzt gegoogelt, der Sender, der mir, oder der Sendername, der mir nicht einfiel, war DF1.
Ah, stimmt. Hm.
Und das war aber ein Konkurrenzsender von Kirch damals gegründet, irgendwie Digitalfernsehen, also DF steht, glaube ich, für Digitalfernsehen. Und die haben, glaube ich, dann Premiere gekauft oder fusioniert und daraus ist dann Sky geworden. Das habe ich jetzt nicht mehr ergoogelt, aber so ungefähr ging die Geschichte.
Apropos Pay-TV, wir sind ja ein Service-Podcast und deshalb erklärt uns der Alex, jetzt für alle, die es auch nicht wissen wie ich, weil er ist ja weltgewandt. Wie spricht man DZN aus?
DAZN.
DAZN. Nochmal bitte für alle.
DAZN.
DAZN. So, jetzt wissen wir das. Nee, ich hatte ja nur wegen, ich bin ja eigentlich wegen American Football auf dich, also auf das Thema jetzt gekommen, weil du ja das schon ewig guckst. Das ist ja gerade aber so unter jungen Leuten, mit denen du ja durchaus noch Kontakt hast, ja eine Trendsportart geworden. Wie machst du Leuten klar, dass du nicht zu diesen Leuten gehörst, die mit einem Strand hinterherlaufen, schon immer Football-Fan bist? Ist das nicht eine total schwierige Zeit für dich? Wo du immer belächelt wurdest und jetzt heißt, ach, du guckst ja nur, weil es alle gucken. Dabei stimmt es ja gar nicht.
Ich habe einen riesen Vorteil, wenn man mich sieht, glaubt man gar nicht, dass ich American Football gucke.
Ah.
Das heißt also, die Überraschung lenkt komplett von diesem Trendproblem ab.
Das stimmt auch wieder.
Ja, also, und meistens sage ich dann auch, ich gucke American Football seit den 90ern und damit hat sich das dann auch schnell erledigt.
Bevor das Wort hier zu Ende ist, eine Sache, das sieht mich natürlich noch brennend. Hattet ihr Pay-TV zu Hause?
Nein. Also meine Eltern wären niemals bereit gewesen, dafür zu bezahlen.
Das, für mich wäre es genauso. Es war nie Diskussion. Vor allem, das war so selbstverständlich bei uns, dass ich, glaube ich, auch nie gefragt habe. Ich wäre als Kind nie auf die Idee gekommen, Jugendliche sagen, können wir eigentlich Premiere haben.
Also du musst dir überlegen, wir haben einen VHS-Videorekorder bekommen, als andere schon auf DVD umstellten. Meine Eltern waren auch nicht bereit, also so Videoleihe sich irgendwie anzumelden, obwohl ja meine Eltern totale Bibliotheksnarren waren. Aber Videothek und Fernsehen unterstützen und so, das war bei uns nicht gut. Mein Vater hat es sowieso sehr abgelehnt. Also der hat ganz, ganz selten mal einen Film geguckt und dann musste das natürlich was total Tolles sein, ja, oder total absurde Comedy, sowas wie Hot Shots 1 und 2, da war er auch ein Riesenfan von. So, meine Mutter, die hätte das, glaube ich, gerne gemacht sogar, weil die ist eine totale Cineastin. Also wir hatten auch Filmlexikon zu Hause und so. Also, aber, nee, Videorekorder, das war ganz lange Zeit, no, no, no.
Ja, dann ist ein Pay-TV nicht zu denken. Ich überlege gerade, ob mir noch ein Aspekt einfällt. Wir geben allen Hörerinnen auch mal Zeit, drüber nachzudenken, was ihnen zum Thema Pay-TV einfällt.
Aber eine schöne Kurve zu heute.
Ah ja.
Wir waren nicht bereit für Premiere Pay-TV zu bezahlen. Mhm. Und heute hat man Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, und, was haben wir noch? Amazon Prime und bezahlt jetzt mittlerweile viel mehr für sozusagen Fernsehen, nur weil es Streaming heißt. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe Konzept, nur ein bisschen anders.
Ja. Lustig, ne? Ich habe hier jetzt erst festgestellt, also ich habe in Amazon Prime Kunden zum Beispiel schon immer gewesen. Habe jetzt aber festgestellt, dass sie ja Musik machen. Ich muss ja gar nicht Spotify haben. Wusste ich nicht. So, jetzt wollte ich die neue Staffel Fargo gucken, von der ich nicht wusste, dass sie 2023 rausgekommen ist. Hat die Telekom exklusiv. Ich habe ja Entertain. Ich wusste nicht, dass sie eine Mediathek haben, wo ich einfach Videos gucken kann. Das war mir neu. Jetzt gucke ich die Hälfte, kann ich auch Netflix mal. Also das ist, ich muss mir noch mehr jonglieren. Das macht mich seelisch fertig, dass ich immer denke, ich verpasse was oder bezahle zu viel. Also man kommt nicht raus. Warum sagt denn das keiner? Ich erwarte doch von der Telekom, dass die mich ab und zu mal anrufen und sagen, hallo Herr Frede, wollen Sie nicht mal, ja, gucken ja gar nicht Mediathek, wir haben so tolle Serien.
Ja,
oder Netflix mich anrufen und sagt, Sie haben jetzt nur zweimal im Monat geguckt und Sie haben den Account ja mit Ihrer Mutter geshared, das sehen wir, weil Sie gucken immer Action und Ihre Mutter guckt ja immer nur Krimis. Das ist eigentlich untersagt, aber Sie gucken so wenig, wollen Sie sich lieber kündigen.
Also Netflix schickt mir eigentlich ständig irgendwelche E-Mails, die genau das machen, was du gerade beschreibst.
Ja, ich habe Spotify abonniert und höre so selten Spotify, dass beim Jahresrap wir auf Platz 1 sind. Weil ich immer nur gegen Desktop wieder glaube.
Na toll, und ich dachte, oh, es gibt
ja, das einen bin ich.
Großen ich Fan und das bist ich. Du, ja.
Okay, wir schweifen ab. Ich finde es eine tolle Erinnerung, weil Fernsehen, und jetzt vielleicht nochmal den Zugriff zu ganz früher, weil wir sind ja aufgewachsen mit DDR1 und DDR2, mach's mit, mach's besser. Dann gab's diese Riesenauswahl, Privatsender, dann gab's Pay-TV, was irgendwie so ein bisschen, war immer auch ein bisschen anrüchig, weil die Sachen liefen so unzensiert, hieß ja mal. Ich weiß, als Kind so 11 dachte man, ja, da laufen unzensierte Filme und die sind nicht geschnitten. Und so, oh, das war mal ganz toll. Ja, und gleichzeitig hat es irgendwie niemand. Es war so ein Luxusprodukt. Wie gesagt, ich kann mich nur an eine Klassenkameradin erinnern, die das hatte.
Also, ich kenne das auch, Premiere war Luxus. Und es gab vielleicht so ein, zwei Leute, die sich das leisten konnten. Und das waren meistens, wenn beide Eltern gearbeitet haben. Und dann waren das so ich möchte jetzt das nicht so abwertend klingen lassen, aber das waren so die West- oder Wiedervereinigungsgewinne Anfang der 90er, weißt du?
Ich denke also, vom Thema ab, aber krass, eben auch, in was für einer anderen Legalität man gelebt hat, ja? Ich weiß noch, weil eine Gesellschaft, also dieses analoge Signal war jetzt eigentlich nur technisch möglich, weil es kein Internet gab. Weil sobald es Internet gegeben hätte, hätte man ganz viele Anleitungen gekriegt, die es ja gab, mit wie umgehe ich die Sperre, weil das analog ja viel einfacher ist, ne, diese Karte da und fälschen und die Leute hätten auf eBay 1000 von diesen Karten verkauft, man hätte die für 5 € gekauft. Ne, es musste also digital verschlüsselt werden, als das Internet auch so weit war, dass wir das geschnallt haben. Und damals, auch ich weiß noch, dass das so dieses, ich nehme dir das auf VHS auf und gebe dir, das ist ja eigentlich gar nicht so richtig statt, ist ja eigentlich verboten, dass du weißt, es ist ja Premiere. Also man hat, was man für gegenüber heute, Thema Raubkopien, für eine Obrigkeitshörigkeit hatte. Ne? Ja, vielleicht ja. War ich auch einfach nur ein nerviges Kind, vielleicht war es auch nur eine Ausrede, die sagen, der will schon, wie wir das aufgenommen haben, sagt dem, das geht nicht, ist verboten.
Und als Erinnerung, wir haben ja eine Folge gehabt, wo ich ja über Computerspiele in der DDR gesprochen. Mhm. Und das war ja auch der Fall, dass es gar kein Urheberrecht für Computerspiele in der DDR gab. Und im Grunde genommen sich das so verbreitet hat, eben weil die Leute Kopien davon gemacht haben. Oder sogar die Programmieranleitung aus einer Zeitschrift genommen haben und quasi dasselbe eingetippt haben, die Programme. Also das ging ja sogar so weit. Und dadurch hat man auch Masse erreicht und ich würde sagen, hat nicht unbedingt geschadet. Also von daher, für diejenigen, die Folge noch nicht gehört haben oder sich nochmal dran erinnern wollen, ihr müsst ganz weit zurückspielen. Ich glaube, das Wort ist ausgesagt.
Wunderbar, es freut mich. Ich könnte noch ganz viel, wir kommen gerade ganz viele Erinnerungen. Bei manchen läuft es mir kalt den Rücken runter, aber das Thema hat bei mir etwas angeregt gerade. Ich denke gerade meine ganze Jugend mit VHS-Rekordern überspielen von A nach B und Kassetten und dieser Geruch von Videokassetten habe ich gerade total extrem in der Nase. Diese VHS-Kassetten, wie diese Bänder gerochen haben, wenn die so warm aus den Videorekordern rauskamen nach dem Abspielen.
Oh ja, und wow, da hast du jetzt aber gerade was ausgelöst. Das ist ja schon fast olfaktorisch, was du hier machst.
Gut, ich freue mich, danke, das war schön.
Sehr schön.
Jetzt habe ich mein anderes Wort leider nicht mehr. Machen wir das nächste Mal.
Supi. Ja, dann kommen wir, dann springen wir schon direkt ins Thema. Aber ich merke richtig, also Sabbatical hat mir gut getan. Ich bin so richtig voller Energie in dieser Folge drin. Ich habe richtig Bock schon auf die nächste Folge. So, Thema. Ich habe gedacht, ich fange mal mit so einem kleinen Quiz an, weil du liebst es zu raten, welches Thema es sein könnte.
Und
es
alle unsere Hörerinnen lieben auch Quiz, wollte ich nur mal sagen. Aber die ganze Welt.
Es ist ein sehr leichtes Quiz, weil ich wollte es jetzt auch nicht überdehnen. Also, ich sage mal ein Wort B. Und dann also. Silvana.
Silvana oder Silvaner?
Silvaner.
Dann ist es Wein.
Es ist Wein. Schade. Ja gut, ich fange jetzt mal mit was Schwerem an, aber
mein größtes Hobby ist doch immer mit meinem Freund einmal im Jahr mit dem Fahrrad den Rhein entlang zu fahren, die Mosel.
Deshalb, dann ist ja das Thema perfekt. Es geht nämlich um Wein.
Oh, ich kann so viel zu erzählen, weil, aber erzähl du es mal. Ich habe ja.
Mhm. Nee, fang du doch erstmal an.
Nee, nachher schnapp dir wieder innerlich weg. Es gibt hier ein neues Weinanbaugebiet in Deutschland. Und da habe ich letztes Jahr den ersten Jahrgang von getrunken.
Und was ist das für ein Weinanbau?
Ich weiß nicht, ob es einen Namen hat, aber es ist in Thüringen. Und da es die klimatische Veränderung gab, gibt es irgendeine Hochschule in Thüringen, die den angebaut hat, testweise. Und das hat gut funktioniert. Die haben die erste Flaschenabfüllung gemacht. Und davon habe ich in irgendeinem schicken Restaurant, ich meine in Erfurt oder Weimar, letztes Jahr, hat der Sommelier zumindest diese Geschichte erzählt.
Ich finde das gut, dass du es erzählt hast, weil dann kann ich nämlich wirklich anknüpfen.
Und denn ich wurde jahrelang gehänselt und meine Mutter auch.
Und deine rhetorischen Pausen. Ja.
Wegen Saale-Unstrut-Weins. Aber die Geschichte, wie es dazu kam, dass ich eine persönliche Fehde in Köln gegen jemand habe, aufgrund Saale-Unstrut-Weins, erzähle ich dir hinterher.
Ich bitte sogar darum, denn es wird natürlich um Saale-Unstrut gehen. Und ich finde auch interessant, wie du es ausgesprochen hast. Denn bis zu meiner Recherche habe ich in meinem Kopf es immer als Saale-Unstrut ausgesprochen. Ich habe Interviews gesehen mit Leuten, die es auch Unstrut genannt haben. Sollte jemand aus der direkten Ecke dort an diesem Fluss Unstrut sein oder Unstrut? Ich bitte um eine kurze Audionachricht, wie man es denn am schönsten
ich und besten ausspricht. Also fast ja, die Wipper, ja. Da wo ich herkomme, fließt in die Unstrut, die fließt in die Werra und die fließt in die Elbe, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Ich muss es mir ausrechnen. Nein, mal kurz. Also ich bin ja quasi Unstrut-Nachbar.
Ja, Nachbar, aber das zählt nicht. Das ist nicht das Gleiche. Ich kenne auch jemanden aus Hessen, der an der Werra gelebt hat, aber ich würde ihn nicht als Thüringer bezeichnen.
Oh Gott, ich habe hier um Kopf und Kragen geredet. Es gibt wieder 6 Kommentare.
Also nur für die anderen, damit ihr noch wisst, was in dem Quiz vorgekommen wäre. Also das zweite Wort wäre noch Cabernet geworden. Dann wäre der blaue Zweigelt gekommen und dann der Riesling. Übrigens meine Lieblingsrebsorte. Ja, also mal ganz kurz, wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen?
Lass mich raten. Das Kölsch war alle.
Nee, tatsächlich war das, in einer unserer letzten Folgen habe ich über Meißen gesprochen. Mhm. Dort war ja ein Punkt, dass Meißen in dem nordöstlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands ist. Und irgendwie dachte ich so, da gucke ich mal ein bisschen tiefer rein und fing an, auf einmal so erste Notizen zu machen. Da habe ich gedacht, komm, daraus mache ich ein ganzes Thema. Denn Wein und Ostdeutschland ist jetzt nicht, wo man sagen würde, ja, da sehe ich sofort eine Verbindung. Wir beide leben ja in Köln und man hat hier schon, ich sage jetzt mal, man muss nicht weit fahren und kommt eigentlich schon so in die ersten Weinanbaugebiete. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, vielleicht kennst du das ja auch, ich habe so Freunde, die jetzt auch eher so aus dem südlicheren Gebiet, sondern Südwesten, dort hat ja Wein eine vollkommen andere Bedeutung. Also das ist ja, ne, da gibt's eine Weinkönigin, Weinfeste, also da. Also ich weiß noch, als ich in Würzburg das erste Mal vor, ich glaube, 2 Jahren war, da hat mich das total schockiert. Da gibt es so eine schöne Brücke und auf der Brücke wirst du auch bedient und dann stehen lauter Leute und die trinken Wein, wie wir hier in Köln ein Wegebier haben.
Mhm. Wegewein.
Wegewein, ne? So, nur dass die sich halt dann nicht damit unbedingt bewegen. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist wirklich eine ganz andere Kultur, was so, also dieses so Trinken angeht. Ja, und das erklärt sich natürlich einerseits dadurch, dass also Ostdeutschland jetzt nicht unbedingt auch so ein geografisch gesehen ideales Weinanbaugebiet ist, muss man auch sagen, obwohl es eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Also es gibt tatsächlich auch schon teilweise im Jahr 900 auf diesem Gebiet, ich sage jetzt mal so Ecken, wo man tatsächlich auch Wein angebaut hat. Also von daher, so ganz abwegig ist es nicht, aber vielleicht auch ganz wichtig, weil wir über Ostdeutschland und natürlich in Teilen auch über die DDR sprechen. Vieles begann eben auch vorher und wurde dort einfach nur mitgezogen und ist heute auch geblieben. Wobei Halle Unstrut, ich nenne es jetzt mal Halle Unstrut.
Saale
Unstrut. Jetzt
du mal mit deinem Halle.
Halle an der Saale verwechselt.
Halle an der Saale Unstrut.
Ich bitte um Verzeihung. Also Saale Unstrut.
Was ist denn jetzt das Thema? Saale Unstrut, oder?
Nein, das Thema ist Wein.
Ach so,
Wein, okay. Wein im Osten, muss man dann ja sagen. Aber Saale Unstrut habe ich als ein Beispiel genommen, weil man darin viel auch ablesen kann, was dort passiert ist oder eben auch nicht passiert ist. Ja, es gibt eigentlich nur 2 wirkliche offizielle Weinanbaugebiete im Osten. Das ist also eben Saale Unstrut. Wird übrigens auch als eine Wundertüte bezeichnet, was die Weinsorten angeht. Da gehe ich nämlich auch gleich auch drauf ein, warum es überhaupt eine Wundertüte ist. Und das zweite Anbaugebiet, das hätte ich ja kurz angerissen, ist das Elbtal in Sachsen, also im Prinzip dort so zwischen Dresden und Meißen, sehr grob gesagt. Und beide Weinanbaugebiete sind jetzt nicht riesig. Also man spricht da meistens so von 200 bis 300 Hektar beim Elbtal und Saale Unstrut so irgendwo zwischen 200 und 800 Hektar. Das denkt man jetzt so, das klingt ja auch schon nach viel, aber das größte Weinanbaugebiet Deutschlands ist, was würdest du sagen?
Rheinhessen.
Sehr gut.
Stimmt.
Ja, das stimmt. Rheinhessen ist das größte Weinanbaugebiet und das hat über 26.000 Hektar. Also man sieht schon, ist eine andere Hausnummer.
Ich spinne die Wessis. Weißt du, welches Bundesland Rheinhessen ist? In Rheinland-Pfalz.
Ja, genau. Es ist nämlich nicht Hessen.
Aber nein.
Nee, das ist lustig, dass du das gerade sagst, weil ich bin nämlich auf den Hessischen Rundfunk auf eine Seite gekommen, wo dann irgendwie darüber gesprochen worden ist, dass Weinanbau in Hessen nicht so gut läuft und so und war erstmal kurz verwirrt, grob gesagt, weil ich nämlich Rheinhessen natürlich mit Hessen verbunden habe, ich Vollidiot, ne? Aber deswegen sind wir hier zu lernen. Also für diejenigen, die Saale Unstrut nicht kennen, also es sind 2 Flüsse, obwohl ich es jetzt gerade mit Halle verwechselt habe, wegen Halle an der Saale. Das grenzt sozusagen, also das Weinanbaugebiet sowohl an Sachsen-Anhalt, Thüringen, wie du ja selber gerade gesagt hast, und auch Brandenburg. Ich war kurz erst verwirrt, weil wenn man jetzt so ein paar Karten sieht, dann, ich sag mal so, das Zentrum von diesem Weinanbaugebiet, also da wäre ich jetzt nicht auf Potsdam gekommen, weil einige sagten so, es grenzt an Potsdam sogar schon. Und ne, für diejenigen, die jetzt Potsdam nicht ganz auf dem Schirm haben, aber wenn ihr Berlin auf der Karte habt, dann ist sozusagen links unten Potsdam. So, also dann wäre das Gebiet schon relativ groß, aber so ganz stimmt's auch nicht. Also ich sag mal so, das Weinanbaugebiet wächst so ein bisschen in diese Richtung, aber es ist eher so Zipfelchen. Es sieht dort, glaube ich, sehr wunderschön aus. Es ist so ein Landstrich, nachdem ich so die Fotos gesehen habe, den ich überhaupt so null auf dem Schirm habe, muss ich dir ehrlich sagen. Also es sieht so, also zum einen sieht man, dass dort Wein auch angebaut wird, ne, dass es auch so Täler hat. Ich finde, es sieht aber nicht so riesig aus, es sind halt, es ist nicht so hochgebirgemäßig. Ganz, ganz viele niedliche Ecken. Also ich hatte jetzt auf jeden Fall danach Bock, dort mal hinzufahren, nicht nur Wein zu trinken, sondern da vielleicht auch mal einen Ausflug zu machen. Es gibt natürlich auch einen Weinwanderweg, also ist jetzt keine Überraschung. Ja, wichtig, warum ich auch jetzt mich mehr mit Saale-Unstrut beschäftige, ist, es hat nämlich eine kleine Besonderheit. Es ist nämlich das nördlichste deutsche Weinanbaugebiet. Wichtig aber, es ist nicht der nördlichste Punkt in Deutschland, wo Wein angebaut wird. Denn ich habe gelernt, man denkt ja schon, Reinheitsgebot bei Bier ist streng, aber wenn es um Wein geht, da gibt es also, da gibt es noch mehr strenge Regeln. Also man darf nicht einfach auch mal so sagen, Eichenfass. Du musst ein ganz bestimmtes Weinprädikat haben, um auch dann zu sagen, dass es im Eichenfass gelagert war. Also es gibt da so eine richtige Clique, die dann auch dazu führt, dass, ich sage jetzt mal, wenn man so jetzt neu so ins Weingeschäft reinkommen will, ist nicht so einfach. Und auf so ein kleines Startup gehe ich dann ganz am Ende noch ein, weil wir uns ja auch mal mit dem beschäftigen, was das mit uns heute macht, aber in diesem Falle, was es mit anderen heute macht. Saale-Unstrut-Weine, für die Leute, die Wein trinken, sie sind mineralisch trocken. Und das ist ein kleines Problem zu DDR-Zeiten gewesen, denn man hat zu DDR-Zeiten erstens gar nicht so gerne unbedingt Wein getrunken. Also Wein war nicht so beliebt. Und man hat Wein eher lieblich süß getrunken. In meinen Recherchen hat sich aber gezeigt, das war wohl in Westdeutschland auch nicht so ganz anders. Also eher lieblicher Wein. Was interessant ist, meistens wurde der importiert in der DDR. Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Und die haben den teilweise sogar, also die süßesten Weine im Grunde genommen für die DDR gemacht und exportiert, weil dort hat niemand diesen Wein getrunken. Das heißt, wenn jemand im Kopf hat, die haben da schlechte Weine, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das auch in der falschen Erinnerung, dass man im Grunde genommen eher süße oder lieblich, sagt man ja auch heutzutage, süße Weine getrunken hat und denkt, oh, diese bulgarischen, rumänischen Weine oder die ungarischen, obwohl die dort sehr gute Weine haben, nur wir haben sie zumindest damals zu DDR-Zeiten, also wir sowieso nicht, ich durfte ja noch gar nicht trinken, aber die wurden damals gar nicht getrunken, weil man das nicht mochte. Und mein Lieblingszitat ist, in der aktuellen Kamera, also die Nachrichtensendung in der DDR, er hat es 1981, hat ein Reporter dort bei so einem Interview in diesem Saale-Unstrut-Kreis gefragt, sehen Sie eine Möglichkeit, den Wein trinkenswerter zu machen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gezeigt worden ist, aber ich habe dieses Zitat zweimal gefunden. Also es wurde beim MDR gezeigt. Und jetzt wird's interessant. Es gab ja ein Weinanbaugebiet in der DDR. Aber was glaubst du, wie viel Prozent davon zu DDR-Weinen wurde?
Ich würde sagen, das ist eine Fangfrage. Ich würde sagen, sehr wenig. Null ist es nie, weil ich glaube, komplett Export funktioniert nicht. Deshalb, ich schätze, 15% sind in der DDR verblieben.
Also es ist sogar noch deutlich drunter. Ach. Also es ist erstens einstellig. Die Zahlen schwanken so, aber im Grunde genommen fast nicht mehr messbar. Also irgendwo so zwischen 3% und 4% taucht die Zahl häufiger auf. Also niedriger einstelliger Bereich. Was im Kern bedeutet, dass die meisten Menschen in der DDR wahrscheinlich gar kein DDR-Wein, also aus DDR-Trauben, das ist wichtig, aus DDR-Trauben getrunken haben. Denn diese Weine sind direkt nach Berlin gegangen, wie es so schön heißt, also in die Hauptstadt und wurden von dort verteilt. Das heißt, die sind manchmal noch so im Delikatladen gelandet, aber praktisch nie, also sehr, sehr selten. Es waren dann also eher Geschenke in Richtung Politik oder was auch immer. Also es war was super, super Seltenes. Teilweise wurden auch extra Verbote ausgesprochen, dass also die Winzer es auf gar keinen Fall auch privat verkaufen durften. Untereinander haben die natürlich, also wenn man sich kannte da im Elbtal oder Saale-Unstrut, hat man natürlich sich schon so ein paar Weinchen aus Trauben reingepfiffen.
Ich muss gerade lachen, weil wir sind ja im Podcast über unsere Jugend und Wein hat in meiner Jugend natürlich wenig Rolle gespielt, aber heute und ist natürlich jetzt nicht staatlich gelenkt, aber jetzt in Köln ist es ähnlich. Ich hatte mich ganz am Anfang, als ich fast 10 Jahre her meine ersten Feste im Atelier gemacht habe, wollte ich gerne Saale Unstrut Wein haben. Und war in diversen Weinhandlungen, zum Beispiel auch im Weinkeller, kennst du ja auch, ne? Wahrscheinlich den großen Damen. Und der Sommelier hat mir da einen halben Stunden Vortrag gehalten, warum keine Saale Unstrut Weine gibt, weil die nicht ankommen. Er sagt, es ist so wenig, wenn, ne, das kleine Anbaugebiet, dass die quasi sehr wenig kriegen und das entweder sehr schnell weg ist oder der es gar nicht schafft. Und genau, dann war ich mal im Rewe mit einer großen Weinhandlung da in der Stadt und die sagten auch, nee, der schafft's nicht bis nach Köln. Also das war den allen Begriff, aber die sagten, die haben die echt selten. Mittlerweile gibt's sie öfter. Ich habe gesehen, hier Weinhaus Süd bei mir hat ab und zu mal Saale Unstrut auch, aber es war, ich weiß noch, so 10 Jahre her, echt Bückware, wie man sagt, hier in Köln.
Ja, es in einigen Interviews, die ich auch dann in den Shownotes mit dir verlinke, wurde das eben auch immer als Bückware tatsächlich bezeichnet. Ich musste gerade nur so lachen, als du sagtest, der schafft es nicht bis hierhin. Das klingt so, als ob irgendwie jemand 10 Flaschen Wein mitgenommen hat, aber auf der Fahrt schon ausgetrunken hat, weil der so lecker ist. Man kann es auch kurz zusammenfassen, Weine aus Saale Unstrut gelten wirklich als hochwertig und als gut, genauso auch wie die aus dem Elbtal. Von daher, es lohnt sich, sich so einen auch mal zu besorgen. Also man muss nicht in die typischen großen Weinanbaugebiete gehen. Da gibt's,
ich freue mich, also für mich auch Heimat irgendwie, obwohl es ja mit meinen, eigentlich aus dem Namen nichts mit mir zu tun hat, dass ich, wenn ich irgendwo bin im Restaurant, es gibt einen Saale Unstrut Wein, trinke ich den halt immer, egal was sonst gibt.
Und ich habe ja gerade noch so extra erwähnt, also DDR-Wein und Trauben, weil es gab natürlich DDR-Weine, also die sind abgefüllt worden. Es gab auch Weinmixgetränke, es gab auch Fruchtweine und. Und die sind natürlich in der DDR abgefüllt worden, sind aber meistens aus Trauben eben auch aus Bulgarien, Rumänien und so weiter gewesen. Oder manchmal sind dort die Weine abgefüllt worden in größeren Mengen und sind dann zum Beispiel auch verschnitten worden, um so eine bestimmte Qualität auch zu halten. Also das heißt, wenn jetzt einige vielleicht Eltern von euch oder Großeltern sagen, doch, ich habe einen DDR-Wein getrunken, das stimmt, aber DDR-Trauben waren dort praktisch nie drinne. Also das war sehr, sehr selten und damit auch feines Stöffchen. Es gibt natürlich so ein paar Probleme, warum es natürlich auch gar nicht so groß zu meinen Anbau gab. Oder kam. Also zum einen, wir kennen das ja, haben wir schon häufig gehört, DDR-Mangel an Material. Also bestes Beispiel, Edelstahltanks waren ein Riesenproblem, gab es nicht. Draht auch für Rebpfähle waren Mangel. Und natürlich auch so moderne Technik, um, also ich sag jetzt mal, Wein auch auf eine bestimmte Qualität auch zu erhalten über einen bestimmten Zeitraum. Aber auch das gehört natürlich zum Osten und der DDR-Geschichte hinzu. Also wo Mangel herrscht, kommt Improvisation. Es war häufiger so, dass zum Beispiel Lebensmittelschläuche gab es nämlich auch nicht. Und man hat dafür Glasleitungen aus Jenaer Glas gemacht, was ja eigentlich super unpraktisch ist, aber eigentlich total edel. Also das war zum Beispiel, oder dass man statt Edelstahltanks hat man dann Stahltanks mit Glasemaille beschichtet, also um sozusagen die sozusagen das Problem letztlich auch zu lösen. Es wurde viel improvisiert. Das war jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Zu der DDR-Geschichte gehört eben auch dazu, dass natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, es gab natürlich Winzer im Elbtal, gab sogar so sächsischen Winzerverein und, aber die sind also enteignet worden, mussten sich zusammenschließen. Die Winzer zum Beispiel in so eine sozialistische Vereinigung, die heißt Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe. Ja, das war eine Genossenschaft, wo sie zusammengetan wurden. Viele Privatwinzer wurden letztlich verstaatlicht. Manche sind dann auch geflohen oder wollten fliehen. Also es gibt da viele auch Einzelschicksale, die man natürlich aus vielen anderen Ecken kennt, wo es nicht so gut lief. Und ein Weingut, das es heute auch noch gibt mit diesem Namen, das ist nämlich Kloster Pforter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, schon mal gehört?
Der Name sagt mir irgendwie was.
Die sind zum Beispiel zu einem volkseigenen Weingut geworden. Ich musste es nur aufschreiben, weil wir kennen ja volkseigene Betriebe, also VEB. Und ich dachte, das wäre erst so ein Vertipper, aber es heißt wirklich VEG Weingut in Radebeul. Und die sind dann im Schloss Wackerbad dann gelandet. Und dort gibt es zum Beispiel auch eine Sektmarke und auch eine Weinmarke. Und unsere Eltern kennen wahrscheinlich also diese Marke noch, die hieß Schlossberg. Und da gab es also Weine von und auch Sekt oder Schaumweine. Und ich habe auf YouTube eine Werbung aus der DDR für einen Weißwein gefunden. Und ich dachte, den muss ich einfach mal vorspielen. Man muss ihn gar nicht sehen, weil es passiert gar nicht so viel, außer dass da so eine Art Kellner steht. Ich glaube, es ist aber einfach nur der Vater und so ein Ehepaar, das dann also zum Wein anstoßen muss. Ich musste tatsächlich erst reinzoomen, um rauszufinden, für wen eigentlich diese Werbung ist. Also es war mehr eine Weinwerbung als eine Schlossberg-Werbung. Und die spiele ich mal ganz kurz vor, weil die hat auf jeden Fall einen lustigen Wert.
Weißwein ist zu Recht das Getränk unserer Zeit. Für unseren Optimismus. Weißwein für frohe Stunden. Weißwein für glückliche Menschen, die sich gemeinsam über Vollbrachtes freuen. Wein, ein Trunk, rein wie die Natur ihn schuf.
Sie bescheuert sich eigentlich. Weißwein für den Optimismus. Weißwein. Sowas Bescheuertes.
Da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, aber bei der Recherche bin ich drauf gestoßen, dass es auch Apothekenwein gab. Und da war halt damals eben schon die Vorstellung, dass Alkohol auch gesund ist für Magen und für die.
Trinken Sie Wein.
Trinken Sie Wein. Für Optimismus.
Wie die noch wegkippt. Von oben, wie die so gefilmt ist. Das muss man sich mal angucken. Ist ein sehr heiteres Stück.
Es ist ein heiteres Stück. Jetzt kommen wir zu etwas weniger Heiterem, was nämlich passiert ist. Der Eiswinter 1986-87. Wahrscheinlich hast du ihn nicht in Erinnerung.
Nein. Aber da sind alle Trauben abgestorben.
Korrekt. Also nicht alle. 40% der Pflanzen sind erfroren, kaputt gegangen. Und der Eiswinter, das ist da, wo es noch so Bilder gibt. Es war übrigens nicht nur in der DDR, sondern in ganz Mitteleuropa war es so kalt, dass eben also dort einfach vieles erfroren ist. Jetzt bin ich gesprungen. Aber das sind diese Bilder, wo man noch sieht, wo auf einmal so richtig viel Schnee liegt. Und ich glaube, dass sogar die Geburtenrate dort gestiegen ist, weil einige auch eingeschneit waren in Zügen und so. Und dann mussten die sich warm halten. Um eine Temperatur zu nennen, es war nämlich wirklich ein Rekordwinter. In Leipzig waren im Januar minus 27 Grad Celsius. Das ist immer noch der kälteste Tag, der jemals in Leipzig gemessen worden ist. So, minus 27. Und das ist noch nicht mal das kälteste gewesen. Also ist schon holla die Waldfee. Und, das hat aber dazu geführt, dass Halle Unstrut, ich will immer Halle sagen, wahrscheinlich.
Egal, wir wissen doch, was du meinst.
Saale Unstrut eben zu dieser Wundertüte wurde, weil man danach geguckt hat, okay, also erstens, wie ersetzen wir die verstorbenen Pflanzen, also die Reben? Mhm. Und das Zweite ist, gibt es vielleicht irgendwelche Reben, die Frost einfach besser aushalten? Und so hat man angefangen, also erstens sich Reben zu holen, wo man konnte, denn in der DDR konnte man keine kaufen. Also es gab da jetzt nicht irgendwie, ich sage mal, so eine Art Rebschule, Baumschule sozusagen, sondern die sind mehr oder minder irgendwo mitgebracht worden. Also teilweise erzählen die Winzer dort oder die dort gearbeitet haben, dass die zum Beispiel Leute hatten, die dann im Westen waren oder so, und dann haben die so 2-3 Sträucher oder so mitgebracht. Das heißt also, dieses ganze Gebiet besteht teilweise aus Mitbringseln, also Mitbringselreben. Deswegen gibt es unheimlich viele Exoten dort. Es gab sogar eine Rebenversuchsstation, die heute mittlerweile in Pillnitz ist, wo es zeitweise 105 Weißwein oder also weiße Traubenreben gab, 24 rote und nochmal 77 Tafeltrauben. Also man hat total viel ausprobiert. Und eine dieser Geschichten, jemand hat quasi so Sträucher mitgebracht, hat zu einem interessanten Rekord geführt, oder also Rekord, also zu einer Besonderheit für dieses Gebiet, und zwar der blaue Zweigelt. Mhm. Sagt ihr,
ist eine Rotweinsorte, die hat meine Mutter früher sehr viel getrunken. Ich mag das blauen Zweigelt auch, ist in Österreich auch viel, ne?
Das ist eigentlich ein typisch österreichischer Rotwein, also der dort sehr gerne angebaut wird. Ja, und irgendwie ist der da gekommen. Es gibt das Gerücht, dass wohl Erich Honecker das mal als Geschenk bekommen hat. Das konnte ich aber nirgendwo bestätigt finden. Mhm. Aber irgendwie eine süße Geschichte, dass er da irgendwie so Sträucher in die Hand bekommen hat, wusste nicht, was man damit machen soll, und hat es nach Saale Unstrut gegeben. So, und daraus, also Erich Honecker, für die Menschen, die nicht wissen, wer es ist, das war der Staatsratsvorsitzende der DDR, also sowas wie der Premierpräsident, je nachdem, wie man das heute vergleichen möchte. Ja, und diese paar Zweige sind dann nach Kloster Pforter gekommen, hatten wir ja gerade erwähnt. Und zwar nach Saalhäuser, das ist so ein Gebiet dort, ein kleines, wo also eben Wein angebaut wird. Und dort ist der blaue Zweigelt angebaut worden und ist damit die älteste Anlage für blauen Zweigelt in Deutschland. Also vorher ist blauer Zweigelt gar nicht in Deutschland angebaut worden. So. Und damit haben wir dort sogar einen ganz besonderen blauen Zweigelt, also auch mit viel Erfahrung. Das heißt also, wenn ihr aus Saalhäuser einen blauen Zweigelt bestellt, dann hat das diese kleine Besonderheit. Ja, und das hat unter anderem eine Önologin erzählt, nämlich die Monika Maywald, einem Podcast von der ARD Mediathek. Habe ich in den Shownotes auch verlinkt. Total spannend zuzuhören. Also nicht nur sie wird interviewt, sondern auch noch ein anderer Winzer mit ganz, ganz vielen schönen, interessanten auch Alltagsgeschichten. Podcast heißt Exquisit. Gibt's auf jeden Fall ganz süße Sachen. Und ein Fun Fact fand ich. Ich weiß gar nicht, ob der so fun ist. Bei dieser Rebenversuchsstation gibt es eine Sorte, die heißt André. Man hat sich da nicht viel Mühe gegeben, hatte ich das Gefühl, für den Namen. Und das ist eine slowakische Kreuzung aus einem Blaufränkischen und einem Sandlaurend. Und der Vorteil an dem André ist, dass der eben frostresistent ist. Also gibt es noch so ein paar andere Sachen, die da auch probiert worden sind. Was glaubst du denn, was eigentlich sehr beliebt an Alkoholiker in der DDR an Alkoholiker beliebter war als Wein und
Bier? Nein, Schnaps.
Also tatsächlich sind Spirituosen generell viel, viel beliebter gewesen. Ist ein eigenes Thema wert, wollte ich aber mal erwähnen, nur um mal so einen kleinen Vergleich zu haben. In der DDR wurden doppelt so viel Spirituosen getrunken wie im Vergleich zu BRD pro Kopf. Also es ist jetzt nicht nur eine kleine Menge mehr gewesen. Ja, also Wein war wirklich jetzt nicht so ein Riesending. Aber Schaumweine oder wie man auch sagt, Sekt. So, und welcher Sekt fällt sofort uns ein, wenn man an Ostdeutschland denkt?
Natürlich Rotkäppchen.
Ja, und deswegen muss ich doch einen kleinen Ausflug zu Rotkäppchen machen. Auch das wäre fast ein eigenes Thema wert, aber mir ist so aufgefallen, als ich Rotkäppchen gehört habe, wenn du hier Rotkäppchen sagst oder Rotkäppchen-Sekt mitbringen würdest.
Dann amüsieren sich alle mal und sagen, der Ossi bringt Rotkäppchen-Sekt mit.
Ja.
Ist so. Aber es gibt eine ganz tolle Flaschengärung. Es gibt nicht einen flaschenvergorenen Rotkäppchen-Sekt. Den kann ich sehr empfehlen.
Ja, und aber genau dieser Punkt, dieses so lustig machen über Rotkäppchen. Aber dann, als ich die Zahlen gesehen habe, ist mir klar geworden, das ist ein Beispiel für eine Ostsozialisierung. Also wir haben ein vollkommen anderes Verhältnis dazu, also von unseren Großeltern, Eltern und auf uns übertragen. Und jetzt ist eigentlich der Witz an der ganzen Geschichte, Rotkäppchen, also die Sektkellerei, die Rotkäppchen hergestellt hat, die ist 1856 gegründet worden. Hat also gar nichts eigentlich mit DDR sozusagen zu tun. Ist dann 48 enteignet worden und wurde dann zur VEB Rotkäppchen Sektkellerei in Freiburg Unstrut. Und Freiburg,
waren das jetzt wichtig, ein VEB oder VEG?
Diesmal ein VEB.
Aha, da konnte also jeder machen, was er wollte.
Und Freiburg, für diejenigen, die jetzt aus dem Westen kommen, es gibt auch ein Freiburg im Osten, aber das wird mit Y geschrieben. Aha. So. Und Freiburg ist sozusagen auch ein Zentrum für unterschiedliche Alkoholiker, aber vor allen Dingen eben auch für Wein und Sekt im Osten. Die VEB Rotkäppchen-Sektkellerei hat bis 15 Millionen Flaschen pro Jahr hergestellt und hat damit 60% des DDR-Sektbedarfs gedeckt. Ach. Das heißt, man kam eigentlich an Rotkäppchen gar nicht vorbei. Und das ist in der Hinsicht auch eine Besonderheit, denn das Ding war gar nicht so billig. Das hat nämlich 17 bis 23 Mark gekostet.
Also oh, das war nicht wenig.
Das war also in Anführungszeichen ein Luxusgut. Mhm. Also so wurde es immer geschrieben. Ich finde, Luxus ist nochmal ein bisschen übertrieben. Aber es war auf jeden Fall etwas, was man jetzt nicht einfach mal so jeden Tag rumstehen hatte. Und es war natürlich ein total beliebtes Geschenk zu Jugendweihe. Und da habe ich so gedacht, Mensch, ja.
Aber die Leute haben das erste Mal wahrscheinlich sich übergeben von viel zu viel Rotkäppchen-Sekt mit 14, richtig?
That's vielleicht. So, aber ich habe meinen ersten Sekt, habe ich, glaube ich, zu Jugendweihe getrunken. Ich erinnere mich noch, wo wir da in der Nähe von der Ostsee zu Kaffee und Kuchen noch saßen und dann blubberten die Blubber so in meinem Kopf und da war ich so ein bisschen angetrunken und dann haben sich alle lustig gemacht, weil ich wohl auch so rote Bäckchen bekam und ich habe gesagt, ich bin nicht betrunken.
Alex, ja. Ich sag dir eins, wir sind ja auch schon mal ausgegangen, es hat sich zu heute nichts geändert. In all drei, weder bei den roten Wangen, noch ich bin es gar nicht, noch ich war leicht angetüdelt und alle haben sich lustig gemacht. Alles genauso wie bei uns.
So, und jetzt muss man hier genauso erwähnen, Rotkäppchen bestand natürlich auch nicht aus DDR-Trauben, denn es gab ja so gut wie gar keine. Mhm. Im Grunde genommen waren da also auch nur so 1-2% so ungefähr DDR-Trauben. Letztlich waren es also, Rotkäppchen war also ein DDR-Sekt, aber er bestand aus Inhaltsstoffen, die anderswo sozusagen importiert oder von anderswo importiert worden sind. Übrigens 82 hat man schon versucht, Rotkäppchen nach Westdeutschland zu exportieren. Ist aber nicht so gut gelaufen. Man wollte so Devisen holen und beweisen, hey, wir können auch Weststandards. Und dann 1990, Wiedervereinigung, eigentlich eine Geschichte, die wir ja häufig hier schon hatten, dass dann die Betriebe, VRBs, alle pleite gegangen sind, für 1 Euro vielleicht noch verscherbelt worden sind oder wie auch immer. Aber Rotkäppchen noch mit 1 Million Flaschen pro Jahr gerade noch so an der Kante, viele Leute entlassen, dann aber privatisiert worden und heute Rotkäppchen, deutscher Marktführer im Sektbereich. Die haben unter anderem auch Mumm aufgekauft. Und Mumm kannte ich immer aus Westfernsehen. Ja. So. Also es gibt also auch sowas, wo ostdeutsche Sachen den Westen übernehmen. Aber man muss auch fairerweise sagen, wir sind ja kein Ostalgie- und Nostalgie-Podcast. Rotkäppchen wird häufig in diesen Listen verwendet. Also du hast ja deinen Rant über Kettwurst gemacht. In jeder Liste, wo Kettwurst auftaucht, taucht meistens auch Rotkäppchen auf. Sozusagen so als, ich würde schon fast sagen, als so ein Ding, dass man immer nach vorne schiebt. Seht ihr, in Ostdeutschland ging es ja gar nicht so schlecht. Hier, Rotkäppchen hat ja überlebt. Jetzt mal ein bisschen übertrieben. So, und ganz zum Schluss musste ich ja doch mal in meine Heimat gehen. Irgendwie hatte ich so halb im Kopf, in Mecklenburg-Vorpommern wird Wein angebaut. So, was ja eigentlich schon ein bisschen absurd ist. Also wir sind ja eigentlich bekannt für Kartoffeln und Zuckerrüben, ne? Ja, und läuft Sand. Bei uns. Und Sand und gute Erde, so, wobei Magdeburger Börde, bessere Erde, wenn man da so Vergleiche machen kann.
Ganz aber normale Erde auf die Eins.
Ja, Prädikatserde. Ja, und in MacPom, zumindest 2021 war die letzte Zahl, die ich gefunden habe, gibt es 14 Weinbauerinnen, laut Katapult. Katapult MV, muss man hier auch korrekterweise sagen. Und in Rattay, so ein bisschen so rechts unten von Mecklenburg-Vorpommern, bei Burg Stargard, da ist die größte Weinanbaufläche Mecklenburg-Vorpommerns und die größte Weinanbaufläche Norddeutschlands. Und es ist auch die erste, sozusagen Wein oder das erste Weinanbaugebiet darf man ja nicht sagen, aber das erste, die erste Weinfläche, die einen geschützten geografischen Begriff hat, nämlich Mecklenburger Landwein. Das ist also ein geschützter Begriff. Und das ist auch der erste in Norddeutschland, also Schleswig-Holstein und Niedersachsen kam viel später. 2004 ist schon der erste sozusagen Begriff gekommen, sind aber nur 20 Hektar. Ne? Also du erinnerst dich, Saale Unstrut, da haben wir noch so bei irgendwie bei 200 Hektar gesprochen. Also das ist noch viel, viel kleiner. Aber ich habe gelernt von einem Winzer dort, auch einem Radiobeitrag im Deutschlandfunk, verlinke ich auch, dass es dort einen kleinen Vorteil gibt, gibt sogar mehrere Vorteile für Wein. Dort scheint die Sonne einfach 1 Stunde länger als in München. Mhm. Und das ist ja für Wein immer gut. Und sogar im trockenen Jahr 2018 oder das trockenste Jahr, was eigentlich für Wein total beschissen war, gab es dieses Problem in MacPom dort nicht, weil da ist anscheinend genügend Quellwasser auch, dass da so runterfließt. Aber, habe ich jetzt auch gelernt aus meiner Heimat MacPom, Wein wurde dort schon im 13. Jahrhundert angebaut, so Klöster und so. Also gab es da ja, aber dann eben sehr, sehr lange nicht. Wird Wein das große Ding in MacPom? Nein. Also die meisten sagen, dass sie das eher so als Zusatzgeschäft, aber hauptsächlich aus Spaß an diesem Exotischen irgendwie machen. Ja, damit möchte ich gerne mein Thema Wein abschließen. Ich hoffe, ich konnte deinen Wissensdurst damit stillen.
Ich freue mich, ich habe mich hier sehr intensiv mit Wein beschäftigt. Ich könnte jetzt hier aufzählen, was zwischen Wein, zwischen Sekt, Schaumwein, Winzersekt, Champagnerart und so könnte ich alles aufzählen. Aber ich finde es emotional so schön, weil Wein für mich eine Bedeutung hat, die mir jetzt aber auch erst klar geworden ist, dass es für mich so absolut Erwachsensein bedeutet. Wenn ich überlege, als Kind, Jugendlicher, auch nach der Wende, wir waren ja eh, haben wir schon erzählt, selten essen, aber Wein zu trinken zum Essen kam bei uns nie vor. So. Und ich habe irgendwann, ich weiß noch, als ich dann mit meinem Freund das erste Mal, wir waren früher ganz auf dem Steakhouse, so als ich dann Geld verdient habe in Köln und so, dann habe ich mir mal Wein zum Essen bestellt und dachte, ach, guck mal, bist du erwachsen. Auch schon ewig her. Und dann kommt der zweite Schritt nach Wein im Restaurant trinken, ist welcher?
Aperitif oder Digestiv?
Richtig, aber wir bleiben beim Thema Wein.
Eiswein, nee.
Nee, Dessertwein. Flaschenweine zu bestellen. Das war ach für mich so. Auch nochmal irgendwann der nächste Schritt, sich eine Flasche Wein zu bestellen. Es war einfach ein ganz neuer Schritt im, ich weiß auch nicht, im Erleben, weil das kannte ich gar nicht.
Ja, vor allen Dingen, es ist schon teuer. Also viele Restaurants verdienen ja eigentlich nur mit Alkohol so richtig Geld, gar nicht mit dem Essen. Und dann musst du ja schon mal so ein 20er, 30er drauflegen. Und das ist ja noch nicht mal sozusagen die teure Variante. Ne?
Wir haben letztens mit 4 Leuten Essen. Und das war eine richtig kleine Klitsche, so ein Restaurant mit so, wie nennt sich das, so Fusion Kitchen. Also ein ganz kleinen Imbiss eigentlich. Also die eigentlich ein bisschen nettes Restaurant, klein und hutzelig und Essen ging so. Kumpel von mir bestellt Wein und sagt, hier, darf ich gern ein Glas. Ah, die haben wir nur in der Flasche, aber nehmen wir eine Flasche. So. Hinterher hat es festgestellt, der kostet 69 Euro. Was ich krass finde, weil ich würde so, das ist eigentlich mein Limit, wo ich im Restaurant keinen Wein bestellen würde für diesen Preis. Außer es wäre die größte Sensation der Welt. Aber man hat es halt nicht erwartet. Es gibt ja, weißt du, man bestellt im Restaurant, dann nehmen wir eine Flasche von, du rechnest ja nicht damit. Es war vor allem so lustig, weil die Kellnerin da im Abend konnte mit dem Kellnermesser nicht um, die wusste nicht, wie das geht. Und ich hatte meinen Freund mit, der aus der Gastronomie kommt, der komm, ich mach die Flasche auf. Und hinterher, wo sich rausstellte, dass das Ding 70 Euro kostet, hat er gesagt, ich habe die Flasche doch selber aufgemacht. Das war so lustig. Ja, eine schöne dekadente Lustigkeit. Wir haben uns sehr gefreut und geärgert. Weil, muss man auch sagen, hätten wir gewusst, dass die Flasche 69 Euro kostet, hätten wir ja auch anders getrunken. Als wir gingen davon aus, dass er wie alle anderen Flaschen, die so draufstehen, alle so, weiß ich, 22 Euro kostet. Ach, das war lustig. Das ist meine Anekdote des Erwachsenwerdens jedenfalls. Bist du auch mit Wein erwachsen geworden oder hat Wein in deiner Kindheit außer die roten Wangen eine Rolle gespielt?
Wein kam viel, viel später dazu und dann war das auch eher so ein, dass man das nicht unbedingt erst zum Essen hingestellt hat. Das kam auch schon, also es kam sehr, sehr spät, eher so in den 2000ern. Dann war manchmal so Wein eher so abends, ne? Also denn so typischerweise so ein Rotwein und ironischerweise, das ist jetzt gar keine Werbung, aber ich glaube, ich muss es trotzdem benennen, weil das einige, glaube ich, hier gut nachvollziehen können. Jacques Weindepot hat das bei meinen Eltern verändert. Also dann auf einmal wurde das eher zu einem Erlebnis wohl, mal so Wein nach Hause zu bringen und auch mal unterschiedliche Weine auszuprobieren. Also irgendwas scheinen die so richtig gemacht zu haben, also erkannt zu haben, dass es so Menschen gibt, die eigentlich vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht auch unsicher sind in so einem Supermarkt, ne? So wie ich manchmal auch. Ich stehe dann vor diesem Regal und alle sehen irgendwie toll und richtig aus und dann hoffst du noch auf eine kleine Erklärung. Und irgendwie scheint Jacques Weindepot genau diese Leute anzusprechen, zu sagen, du musst dich darum gar nicht kümmern, sondern du kannst erstmal hier natürlich ordentlich ausprobieren, so. Und dann kriegst du immer einen Wein, der dir schmeckt.
Ich liebe, also Wein hat einen großen Stellenwert in meiner Beziehung, weil ich finde Wein sehr gesellig. Man hat immer auch heute noch das Gefühl von Luxus, finde ich. Und ja.
Ich erinnere mich, dass in meiner Jugend das erste Mal so richtig Wein ins Spiel kam, wenn meine Eltern im Ferienhaus in Frankreich mit mir waren. Also wir waren ja sehr oft in Frankreich, es war irgendwie ein Lieblingsland von meinen Eltern. Und da kamst du natürlich gar nicht an Wein vorbei. Und das war für meine Eltern immer ein großes Vergnügen, so ein bisschen auch so auf Französisch zu machen. Ne? Also dann musste man natürlich Wein kaufen, Cidre. Ich durfte Cidre trinken, obwohl das ja 2% Alkohol hatte. Aber da wurde dann gesagt, das ist in Ordnung. Ne? Und Cidre fand ich auch immer sehr lecker. Ehrlich gesagt haben meine Eltern dann am Ende mehr Cidre getrunken als Wein, weil es natürlich auch super erfrischend ist. Und so diese leichte bittere Note hat, mochte ich auch. Und dann gab es auch immer Cornichons. Das war auch mal ganz wichtig. So, und die sind ja viel, viel saurer, also mit Essig, als es hier in Deutschland ist. Was wir hier als Cornichons verkaufen, das hat gar nichts mit dem wie in Frankreich zu tun. Und meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, wir kaufen Cornichons, aber Alex ist der Einzige, der sie isst. Weil die waren so sauer, dass praktisch, das, also dein gesamter Körper zieht sich erstmal kurz nach innen.
Ich danke dir für das Thema, es war toll. deshalb zum Abschluss noch die Geschichte, wie ich mit ihm auf Kriegsfuß stehe. Denn als ich nach Köln gezogen bin, habe ich einen Weinsommelier kennengelernt, einen älteren Kneipenbesitzer, damals ein Restaurant. Und ich habe immer, er hat immer von Wein erzählt, so, hast du den Saale-Unstrut-Wein? Und er hat sich immer lustig über mich gemacht, weil offensichtlich auch vor, ist jetzt fast 20 Jahre her, hat sich auch bei westdeutschen Weinsommeliers eben nicht rumgesprochen gehabt, dass Saale-Unstrut existiert und gute Weine macht. Und das ist heute anders, und da freue ich mich. Also heute findet man Restaurants ja durchaus mal. Und deshalb kann ich jetzt 20 Jahre später sagen, siehste, hättest du mal auf mich gehört, dann wärst du jetzt erfolgreicher Sommelier, der up-to-date ist.
Das ist ein schönes Abschlusswort dafür.
Finde ich auch.
Ja, dann kommen wir zu
Heimatkunde. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ein Foto. Es ist wieder ein Ausschnitt aus einem Video. Das zeige ich dir. Da ist es auch schon. Du kannst dir erklären, was du darauf siehst.
Ah, also das ist ja... Ich finde eigentlich, es passt ganz gut. Jetzt, wo man schon so durstig ist, wird man jetzt auch gleich hungrig. Denn was ich sehe, ich gehe mal von links nach rechts. Also ich sehe erstmal ganz viel Rauch und der kommt aus einem Grill. So sieht es auf jeden Fall aus. So ein Standgrill. Und der ist recht ordentlich. Also ich glaube, der ist... auf viel Fleisch drauf. Und auf der rechten Seite sieht man einen älteren Herren, einen Schnäuzer und weißen Haaren und einer, ist das eine Korthose? Das werden wir vielleicht gleich klären. Und der sitzt auf einem Stuhl, ich glaube auf so einem Plastikstuhl, den, glaube ich, 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt besitzen, mit auch so einem Polster. Das fällt mir, ich habe mit diesem Polster sofort eine Verbindung, witzigerweise. Und ihr seid da, oder eher auf dem Balkon, eine Terrasse, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, die einigermaßen geschlossen ist.
Es ist eine Terrasse, und zwar sind wir 1996, als ich 14 war, umgezogen aus dem Plattenbau in ein Reihenhaus. Das sieht man dort, diese Terrasse. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ab da ja nur noch geduscht habe, weil ich auf einmal eine Dusche hatte. Und das ist dieses Haus, dann sind wir relativ neu eingezogen. Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen, der auf so einem Plastikstuhl sitzt, die es heute noch gibt. Auch die Polster gibt es übrigens heute noch. Was ist deine Geschichte? Was fällt dir zu den Polstern ein?
Nee, es ist einfach, also ich kenne keinen Plastikstuhl, der jemals in unserer Verwandtschaft existiert hat, ohne diese Art von Polster. Also ich glaube, die existieren genauso oft wie diese Stühle. Das ist ja ein Weltphänomen. Aber die Polster sind vielleicht mehr ein deutsches Phänomen, ungefähr wie diese Kugeldecken, die man in Autos lange Zeit auch hatte, immer so massiert haben. Ja, diese Holzplatten.
Die jeder Busfahrer mit dem Führerschein bekommt.
Die jetzt
Reisebusfahrer. Ich weiß nicht. Ich kenne das nicht. Reisebus hat die früher das immer.
Ich hätte die Geschichte komplett abgenommen.
Es gibt ein Gesetz von 1952, dass jeder, der einen Busführerschein macht, zum Führerschein von dem Prüfer oder der Prüferin eine Holzkugel Unterlage bekommen. Nein, ich habe das Foto mitgebracht, weil es so lustig ist, weil Kulturschock. Ich bin ja im Plattenbau aufgewachsen, mit 4 Kindern auf 70 Quadratmetern. Manchmal kam mein Bruder von der NVA nach, es war halt immer voll. Wir waren eng und auf einmal hatten wir dieses Riesenhaus. Wir hatten auf einmal jeder ein großes Zimmer, frisch renoviert. Es gab einen Dachboden, wo die Waschmaschine drin war. Die stand also nicht mehr im Badezimmer, wo man so halb drüber klettern musste. Hatte den Nachteil, man konnte die Waschmittelpackung nicht mehr lesen, wenn man auf dem Klo war. Musste also völlig neues Leben beginnen. Und auf einmal Platz und Raum und so. Und dann war die Entscheidung auch, wir können ja grillen dann auf der Terrasse, so. Und mein Vater hat es gemacht. Und mein Vater, Entschuldigung, Rudi, falls du das hörst, also er kann es einfach bis heute. Er hat vielleicht so viel Fleisch da drauf geschmissen, dass es einfach komplett qualmt. Wer das Foto übrigens sehen will, ostkinder.eu oder 882.eu, da kann man, sind oben die Fotos alle. Und dann seht ihr, ich werde direkt erkennen, welches es ist. Es wird dann unfassbar gequalmt und geraucht, sodass sich eigentlich die Nachbarn direkt beschwert haben. Wir, meine ich, nur noch einmal im Jahr, wenn überhaupt, gegrillt haben. Ich glaube, ich kann mich danach nicht mehr an Grillfest erinnern, sozusagen, weil es einfach in der Reihenhaussiedlung hat halt auch Regeln. So, und man denkt, man fühlt sich auf einmal als freier Ossi, denkt, jetzt können wir alles machen, wir haben eine eigene Terrasse, und auf einmal hast du aber auf einmal Nachbarn um dich rum, weil es nicht die Waldhütte ist und wurde urbanisiert. Und mein Vater hatte nach wie vor das Talent, alles gleichzeitig zu grillen. Also da waren dann 6 Leute da und dann gab es da wahrscheinlich so Nackensteaks oder so, die alle gleichzeitig den Grill werfen, sodass er quasi eigentlich durch die Steaks wieder auf 0 abgekühlt wird. Und deshalb, also als Special Effect, heute noch, mein Vater könnte in der Special Effects Firma arbeiten für Nebelmaschinen. Entschuldigung, Rudi.
Schon zum zweiten Mal entschuldigt.
Und diese Kindheitserinnerung oder diese Jugenderinnerung ist halt so, Ja, habe ich mal mitgebracht, weil ich das einerseits schön, diese Veränderung, wie wir einmal waren, dann aber dieses Grillen, dass man Leute stört. Und heute lebe ich ja so im urbanen Zentrum, wo ich ja gegenüber vom Volksgarten wohne, den ihr auch kennst, wo im Sommer einfach so viel gegrillt wird, dass es die ganze Stadt genauso neblig ist, die ganze Südstadt, wie dieses Foto. Und irgendwie hat mich das an meine Kindheit erinnert.
Was Grillen angeht, diesen Freiheitsgedanken, den kenne ich aus den Ferienhausurlaub mit meinen Eltern. Mhm. Wir haben jedes Jahr im Ferienhaus Urlaub gemacht. Und das war genau, wie du es gerade beschreibst. Jetzt haben wir ein Grundstück. Meistens waren wir aber weiter weg von irgendwo. Wir wollten immer irgendwie sehr alleine sein, was nicht immer ein Vorteil war. Und dann musste auf jeden Fall gegrillt werden. Und das teilweise jeden Abend. Also mir ist dann irgendwie auch das einfach aus dem Halse rausgehangen. Und es war auch egal, ob es regnet oder nicht. Werd nie vergessen, unser erster Ferienhausurlaub, der war in Dänemark und dann auch ziemlich weit oben und dann auch noch auf einer Insel. Und es hat einfach in Ströme geregnet und mein Vater, also der hat mich erstmal pusten lassen. Ich war nämlich immer derjenige, der also die pusten musste. Ich glaube, dass mittlerweile weiß, dass man das besser und einfacher machen kann. Also es muss einem gar nicht schwarz vor Augen werden, wenn man einen Grill anzündet. Und dann hat er einfach so eine Jacke über mir drüber gehalten und über sich, damit wir nicht nass werden. Also es war eigentlich, also das Vergnügen am Grillen war eigentlich überhaupt nicht da, aber man musste es machen, weil wir haben ja jetzt ein Ferienhaus. Man muss jetzt grillen.
Tatsächlich habe ich das ja heute noch, wenn ich mit meinem Freund in Thüringen bin, haben wir es schon mal geschafft, dreimal am Tag zu grillen, morgens, mittags und abends. Und jetzt kommt, ob ich das Foto auch mitgebracht habe, weil eine Sache, dieses Foto von 1996, 97, fast 30 Jahre alt und wir haben immer noch denselben Grill.
Ja, aber das muss sein. Grills sind für ein Leben gemacht.
Ja, es ist immer noch genau der da steht.
Die große Frage ist eher, hat er schon, also ist er kleiner innen geworden, weil sozusagen dort so bestimmte Schichten so von Fett und Asche irgendwie
Nein,
so angewachsen
sind. Nein, denn ich bin stolzer Besitzer eines Kärcher Hochdruckreinigers. Und damit kriegt man alles wieder blank. Aber zwei Nieten sind aufgeplatzt. Ich würde bald das Zeitliche segnen.
Sehr schön. Also, nicht
der Rudi. Entschuldigung, Rudi, zum dritten Mal.
Wunderschön.
Das war mein Foto, das war meine Erinnerung. Alle Hörerinnen können uns jetzt schreiben, wie sie jetzt Kinder gegrillt haben und was. Jo.
Vielen Dank für diese Erinnerung.
Zum Abschluss, wer durchgehalten hat, wir freuen uns übrigens, auch wenn wir unregelmäßig kommen, immer noch auf Kommentare, auf Audiokommentare, auf Spotify-Kommentare, das geht nämlich jetzt auch, ne? Da kann man jetzt bei Spotify sagen, wie es einem so gefallen hat und so, weil wir haben ja sonst nichts außer euch und wir denken hier immer, wir senden ins Leere. Und wenn irgendeiner mal schreibt, wir hören euch übrigens, ist das immer eine helle Freude für uns.
So ist es.
Eine helle Freude. Freude. So hell wie ein würziger Riesling aus dem Mittelrheintal. Jahrgang 22.
Ich glaube, es wird Zeit, Schluss zu machen.
Auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing.